Bremen 2 Gesprächszeit.
Ja, guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Julia Meixner und mir gegenüber sitzt Friedrich Scherrer. Und da muss man sagen, schöner Scherrer, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja. Trotz Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen haben wir es geschafft, Sie hierher zu bringen. Wir sitzen uns gegenüber natürlich mit ganz reichlich Abstand und die Hand gegeben haben wir uns natürlich auch nicht mehr. Aber wir wollten Sie unbedingt heute Abend hier bei uns haben, denn heute ist der 8. Mai, Kapitulation Deutschlands. Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Aber beendet, das heißt nicht vorbei vor 75 Jahren. Der Krieg geht im Unterbewusstsein weiter. Und zwar immer noch. Und zwar bei den letzten Zeugen, den sogenannten Kriegskindern. Friedrich Scherrer, ehemaliger Pastor von St. Stephani, Sie haben diesen Bremerinnen und Bremern die Möglichkeit gegeben, über das Erlebte zu sprechen. Um es jetzt mal so ganz kurz zu fassen. Was oder wer sind diese Kriegskinder?
Ja, das sind Menschen, die eben von der Wissenschaft, Herr Hartmut Radebold hat es mal versucht zu definieren, wer sind die Kriegskinder jetzt von den Jahrgängen her, und hat einen ganz großen Kreis angesprochen, nämlich er sagt 1928 bis etwa 1948, die bezeichnet er als Psychotherapeut gewesen, hat sich sehr lange mit seiner eigenen Lebensgeschichte, aber auch mit Betroffenen eben damit sehr beschäftigt. Er hat mehrere Bücher geschrieben und er hat das so angegeben. Das sind die Kriegskinder, Menschen also, die eben als Kinder, man sagt ja so schön, die waren einerseits Beobachtende im Krieg und auch in der Nachkriegszeit. Manche sagen auch, das wäre die schlimmste Zeit gewesen, direkt nach dem Krieg, die Notzeit. Waren Leidtragende, Beobachtende, Leidtragende und auch Stützende. Also diese drei Funktionen haben Kinder, gefragt oder nicht gefragt, ausfüllen müssen in dieser Zeit.
Und warum waren die so lange unter dem Radar? Warum hat man die nicht wahrgenommen?
Man hat sie nicht wahrgenommen, weil sie sich auch nicht so gesehen haben und auch nicht so sich selbst gar bezeichnet haben. Also ich würde behaupten, vor 30 Jahren, wenn man zu jemandem gesagt hätte, Sie sind übrigens Kriegskind, hätte er sehr, sehr gestaunt und so. Das hat sich so langsam gewandelt durch, dass man sich mit dieser Geschichte beschäftigt hat. Ich sage als Beispiel Günter Grass, der Krebsgang, wo er in einem Roman die Flucht Deutscher aus den Ostgebieten beschreibt. Das war so ein entscheidender Anstoß und die Menschen eben ja dann Mut fanden, von sich zu erzählen. Und es ist eben eine Generation, die sehr, sage ich mal, sehr angepasst, könnte auch sagen, vielleicht verschwiegen gelebt haben und die kaum eine Möglichkeit sahen, von sich selber etwas mitzuteilen und zu sagen, auch von ihrer Emotionalität. Also die Sabine Bode, eine bekannte Journalistin, die sich auch mit dieser Thematik beschäftigt hat, die spricht ja, ist ein etwas merkwürdiges Wort, aber die spricht von der emotionalen Sprachlosigkeit dieser Generation.
Und wie Sie die zum Sprechen bekommen haben, wie Sie überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, Kriegskinder hier in Bremen einzuladen und mit denen Gesprächskreise zu machen, darüber wollen wir heute Abend sprechen in der kommenden Stunde. Aber wir wollen natürlich auch über Sie sprechen, Friedrich Scherrer, wer Sie eigentlich sind, was Sie da treibt und bewegt. Und ich muss sagen, ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und machen wir mal ganz Corona-frei hier.
Ja.
Die Gesprächszeit und heute zu Gast Friedrich Scherrer. Anlässlich der Kapitulation heute vor 75 Jahren, da wollten wir unbedingt mit Ihnen sprechen, weil Sie nämlich die letzten Zeugen dieses Krieges zu Wort kommen lassen. Die letzten Opfer, will man mal sagen, die gar nicht so auf dem Radar waren lange. Angefangen hat bei Ihnen alles 2009 in der St. Stephani Kirchengemeinde, da waren Sie zu der Zeit Pastor. Später haben Sie Treffen unter dem Dach der Volkshochschule und im Rembertistift organisiert. Wie geht denn das? Hängt man da einfach Zettel auf und dann kommen die Kriegskinder?
Gute Frage, ja. Also der Anfang war, dass ich da eine Fortbildung machte, weil ich eben mit Älteren aus so gerade Lebensgeschichte mich das immer interessiert hat und auch Veranstaltungen. Und dann las ich eine Veranstaltung zum Thema Kriegskinder. Da dachte ich, da musst du doch mal hingehen. Das war auch gar nicht in Bremen und das war auch ein ganz kleiner Kreis. Hätte die Veranstaltung gar nicht stattfinden können. Aber der Veranstalterin, eine Psychotherapeutin, der war das so wichtig, das doch mal zum Thema zu machen. Und das fand ich doch spannend. Und sie hat mich dann sehr, muss ich schon sagen, sie hat so einen Stein ins Wasser geworfen, ermutigt und sagte eben, sagen Sie mal, Herr Scherer, Sie sind doch Pastor in der Kirchengemeinde, da kennen Sie doch ältere Leute, machen Sie doch mal was, fangen Sie einfach mal an. Ja, fangen Sie einfach mal an. Und da habe ich einige Leute angesprochen und die fanden das auch ganz interessant und aber bin dann auch an die Presse gegangen, also in Stadtteil, ganz konkret, Stadtteil Kurier Mitte, hier im Bremer Westen. Und da sind tatsächlich Leute gekommen und die sind auch gerne wiedergekommen. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist es so weitergelaufen und manche Leute, die waren, ich hatte immer so Einheiten von so 6 Treffen etwa, so 1,5 Stunden und dann auch bewusst eine längere Pause. Und dann habe ich das fortgesetzt und ja, und es hat gewechselt, nicht? Manche Leute sagten, Mensch, das war klasse, diese 6 Mal und das reicht mir jetzt auch. Und andere sagen, nee, das finde ich wichtig, ich möchte gerne dabei bleiben. Und das Entscheidende, das ist ganz wichtig, ich möchte mich auch immer was zurücknehmen, war ich so der Moderator. Also habe eben die Einladung gemacht und den äußeren Rahmen und so. Aber entscheidend war ja, dass diese Menschen zusammenkamen, von sich erzählten und zuhörten. Und von Anfang an habe ich immer versucht, dafür zu Menschen zu die kamen zu gewinnen, dass es auch gleichgewichtig ist. Nämlich das Reden, Leute waren bereit, wer wollte, ganz freiwillig, dann niemand zwingen, es war ja überhaupt alles freiwillig. Und umgekehrt, aber auch zuzuhören, ist auch eine ganz wichtige Sache. Und es war dann auch oft, Leute haben es bestätigt, wenn sie anderen zuhörten, was sie da erlebt haben in der Kriegs- und Nachkriegszeit und mit den Familien und den Geschwistern, wie das alles so war und Flucht oder Ausbombung, ja total differenziert auch, dass oft bei den Menschen sozusagen oben im Gehirn oder auch im Herzen hat so Klick gemacht und haben gesagt, ach stimmt, das kenne ich ja auch. Und da so eine, ja, so ein, in gewisser Weise ein Motivationsschub entstand, dass Leute dann den Mut hatten, auch in so einer Runde, es muss natürlich schon begrenzt sein. Nicht?
Ja, also auch mal was zu sagen.
Es durften nicht 20, also auf keinen Fall mehr als 20 Leute sein.
Ja, aber da sind Sie ja schon im Gesprächsfluss. Und mir geht es erstmal darum, ja, wie schließt man solche Menschen auf, die eigentlich wahrscheinlich ihr Leben lang geschwiegen haben oder sich vielleicht noch gar nicht mal des Problems bewusst waren.
Ja, also ich habe natürlich, was heißt natürlich, was mit einem Anstoß gearbeitet, habe ein Foto mitgebracht oder auch mehrere Fotos, Fotokopien, ganz simpel, die zeigen Kinder in der Kriegszeit, ganz verschiedene Situationen, nicht? Also ein Bild, wo eine Familie oder so ein Flüchtlingstreck oder wo Menschen auf der oder ausgebombt sind oder total in ganz, ganz einfachen Verhältnissen leben oder in der Straße, wo so eine Wasserstelle ist und da muss Wasser geholt werden, auch in der Kriegs-, auch in der Nachkriegszeit. Oder da steht so eine Kinder-, auch ein ganz eindrückliches Bild, wo so eine Kinderreihe, die sind so 4 bis 6, die stehen am Bunker und ganz junge Frauen, die sich wohl um die kümmern und wenn der Alarm ist, dann gehen sie wieder in den Bunker rein und so. Also solche Bilder. Hm. Oder es gibt auch so ein Bild, was auch immer wieder, wo ein Mädchen auf dem Koffer sitzt und wo auch immer das ist und hat eine Puppe in der Hand. Und man merkt diesem Bild an, diese Puppe, die ist ganz, ganz wichtig. Die konnte sie wohl mitnehmen und die Eltern haben das erlaubt. Manchmal gab es auch Situationen, wo die Eltern das dann nicht mehr erlaubt haben. Also so, und ich habe dann auch mit Gegenständen gearbeitet, hatte, das ist wirklich ganz persönlich, habe das auch gesagt dann, ein Seehund, meine Mutter, die war Jahrgang 23, und der hat die Ausbombung in Duisburg überlebt sozusagen. Der war auch sehr mitgenommen. Es merkte man, fehlten auch die Augen und so weiter und so fort. Aber hatte eine ganz wichtige, so eine Identifikationsfigur auch für meine Mutter gewesen. Das habe ich zum Beispiel auch mal mitgebracht.
Ja, dann. Aber was ich oft erlebe, ja, wenn man mit älteren Menschen spricht, dann kommt, das war damals so. Das war einfach so. Und dann ebbt der Gesprächsfluss sofort ab, um nicht zu sagen, es ist dann trocken, das Flussbett. Wie schafft man es, an Menschen, die gar nicht so gewohnt sind, über ihre Emotionen zu sprechen, auf diese Ebene zu bringen? Das ist ja ihr Ziel.
Ja, wobei natürlich schon klar ist, also auch sowohl in der Kirchengemeinde oder in der Zeitung oder auch in der Volkshochschule, die Leute haben das gelesen, aha, das ist ein Gesprächskreis, ach, das interessiert mich. Und manchmal sind natürlich auch die Leute, die gingen mit einer Freundin da dorthin, Männer waren auch dabei, oder mit einer Schwester. Also in gewisser Weise ein bisschen wussten sie, auf was sie sich da einlassen. Dass sie das Thema Kriegskind, ich bin ein Kriegskind, das war natürlich, wenn dieses Bewusstsein nicht da war, diese Leute sind auch nicht gekommen. Aber was sie öfters sehr deutlich formuliert haben, ach klasse, das ist mal ein, ich hatte immer gesagt, auch geschützter Raum, was hier gesagt wird, das bleibt nur in diesem Raum. Mit anderen, denen das auch, wie auch immer, aber dieses Verbindende, wir sind Kriegskinder, das war, glaube ich, eine wichtige Sache. Und sie haben in ihrer bisherigen Zeit, behaupte ich es einfach mal, oft erlebt, ach, das interessiert ja niemand. Mhm. Und es interessiert auch die eigenen, betone ich, auch die eigenen Kinder interessiert es ja nicht. Vielleicht dann auch die Enkelkinder. Und das war dann auch manchmal eine Motivation, dass Leute sagten, ach, ich bin gekommen, weil ich überlege immer, ich trage mit mir im Herzen, ich weiß ja nicht, ob ich doch diese doch speziellen Erinnerungen mal aufschreibe. Mhm. Und manche haben das tatsächlich gemacht und waren dann irgendwo auch dankbar. Aber es war auch, dass Leute, wo deutlich wurde, sie erwarteten doch im engeren Sinne eine Therapiegruppe. Und wo ich dann auch deutlich sagte, das sind wir nicht.
Und das wollte
die sind auch nicht mehr gekommen.
Genau, weil nämlich Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind der Moderator und kein Therapeut.
Ja.
Wie schnell rutscht sowas in ein Gespräch ab, was eigentlich ein Therapeut führen müsste? Oder wo ist die Grenze, wo ist der Übergang?
Wo die Grenze ist, ja gut, da musste man sehr sensibel mit umgehen. Also ich habe, um das vielleicht doch noch mal anders zu sagen, also mir war ganz wichtig, dass wir uns alle sehen, also wir saßen im Kreis, da gab es dann auch keinen Kaffeekuchen oder irgend sowas, sondern wirklich Konzentration, einander zuhören und tendenziell, dass auch im Kreise ging. Wer wollte was erzählen? Mhm. Und dann, wenn der nicht wollte, dann komme ja der Nächste dran. Und das hat sich eigentlich ganz gut eingespielt. Und dann war wichtig, nochmal eine zweite Runde, wo dann einige sagten, ach, jetzt ist mir doch was eingefallen und das möchte ich doch gerne mal in diesem Kreis erzählen. Und also das Wort Therapie ist dann auch nicht gefallen, wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt hier passt, aber nochmal auch sich bewusst zu machen, Kriegskinder, wer ist das? Dass man sich klar sein muss, das finde ich ganz hilfreich, immer sich das zu merken. Oder so. Es gibt drei Drittel sozusagen. Nicht? Die einen, die haben, kann man, oder auch der Professor Radebeul sagt, die haben in gewisser Weise Glück gehabt, weil sie ganz feste Bezugspersonen hatten in dieser Kriegs- und Nachkriegszeit. Sei es nun, der Vater war meistens nicht da, war im Krieg, sei es die Mutter, aber es konnte auch eine Nachbarin oder die Oma oder irgendeine Freundin oder Nachbarin sein, völlig egal, entscheidend eine Bezugsperson, wo die Kinder sich geborgen fühlten, wo jemand ihnen zuhörte. So, mhm. Nicht? Und die haben also in gewisser Weise, sage ich mal, ohne Schaden diese Zeit überlebt.
Ein Drittel.
Mhm. Ein Drittel. Ein zweites Drittel, die haben wirklich, hatten Bezugspersonen, ganz wichtig, also so ein Stück Sicherheit, aber haben wirklich erlebt, dass als Beispiel die Eltern plötzlich fingen unerwartet an zu weinen und so, und da im Hintergrund war das eben ein Bruder oder Angehöriger ist ums Leben gekommen und so. Wobei dann die Eltern das auch meistens nicht fertiggebracht haben oder dem Kind das zu erzählen. Und das war ganz schwierig. Da war dann plötzlich so ein, ja, da war eine totale Unsicherheit für das Kind. Und dann gibt es eben das letzte Drittel, und das sind Menschen, mit denen ich ja auch in gewisser Weise weniger zu tun hatte. Ein Drittel, die da wirklich, sag ich es mal, seelische Verletzungen und davongetragen haben und bis heute daran ganz schwer zu tragen haben und wo dann Teil davon irgendwo dann auch sagt, Mensch, nee, ich muss jetzt Hilfe von außen nehmen und therapeutische Hilfe und ja, das ist so, nicht? Und also muss ich immer wieder klar machen, diese Generation ist aufgewachsen, das muss ich alleine schaffen, das muss ich mit mir selber ausmachen und da muss ich irgendwie selber durchkommen. Also von dieser Mentalität her geprägt worden sind, und zwar für sie völlig was Neues und sich dem überhaupt zu nähern, Hilfe von außen anzunehmen, wieso denn das und wir schaffen es, ich muss da durch, nicht?
Sagt Friedrich Scherrer, der Gesprächskreise anbietet für die sogenannten Kriegskinder. Und Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2, heute im Studio Friedrich Scherrer. Und müsste ich Sie kurz beschreiben, Herr Scherrer, dann würde ich sagen, Sie sind zwei Ohren mit einem großen Herz dazwischen. Sie geben Menschen eine Möglichkeit zu sprechen, denen bislang niemand oder kaum jemand zugehört hatte, weil alle immer dachten, ach, das waren doch nur Kinder, die sogenannten Kriegskinder. Tatsächlich, wie Sie auch schon gesagt haben, eben gibt es ja Untersuchungen, dass jeder Dritte dieser sogenannten Kriegskinder im Alter mit Spätfolgen zu kämpfen hat, nämlich mit Depressionen, mit unerklärlichen Schmerzen, mit Panikattacken, mit allem, was dazugehört. Sie bieten Gesprächskreise an für Menschen, die über ihre Kriegserfahrung im frühkindlichen Bereich reden möchten. Die ganzen Informationen und die ganzen Eindrücke und Schilderungen, die da zusammenkommen, was macht man mit denen? Sind dann alle nachher erleichtert und gehen aus dem Raum raus und dann gibt es endlich doch mal einen Kaffee oder wie ist das?
Den Kaffee gibt es immer am Anfang, so als Ach so. Aufmacher, Mutmacher. Und ja, sicher, es gibt auch Situationen, oder gab Situationen, wo Menschen ja den Tränen nah waren oder Tränen da waren, und das dann war das für mich ganz wichtig, dass ich da auch nicht alleine bin, sondern dass andere das mitbekommen und auch ein Stück mittragen. Das war zum Beispiel eine ganz wichtige Situation, und um es vielleicht nochmal anders zu sagen, also was diese Menschen, habe ich so erlebt, brauchen oder sehnsüchtig danach suchen, ist Sicherheit im Leben. Das denke, das hat letztlich auch was mit Traumata zu tun. Traumata heißt ja Verletzung. Also Menschen haben ganz seelische, plötzlich Ereignisse mit seelischen Folgen erlebt und müssen damit leben und sind verunsichert worden in ihrem Leben. Und da würde ich sagen, wie weit so eine Gruppe, gar nicht nur ich jetzt, sondern auch so eine Gruppe, diesen Menschen ein Stück Lebensmut, Sicherheit gibt. Sie können darüber mit anderen, in einem geschützten Raum, mit anderen Menschen sprechen, die Ähnliches, anderes, aber die auch so betroffen sind, dass sie nämlich also unsicher im Leben stehen. So würde ich das schon sagen. Und der Boden, der wankt oft, weil sie eben große, große Unsicherheit, Verluste, und plötzlich war alles weg und waren natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet als Kinder, was da alles passiert. Plötzlich sind Menschen gestorben oder das ganze Zimmer ist auf einmal weg oder sie müssen fliehen oder kam auch dann dass sie in andere Schulen Kinderlandverschickung, gerade von Bremen aus ja nach Sachsen und plötzlich ganz woanders bei ganz fremden Leuten. Und da kann ich mich noch gut erinnern, dass einige das schrecklich fanden, schrecklich. Aber in dem Moment war es nicht mehr so schrecklich, dass da eine Bezugsperson war. Die Klassenlehrerin und der Klassenlehrer war mitgekommen. Mhm. Ich rede jetzt von Grundschülern, Volksschülern, sagte mal damals. Mhm. Und das war für sie zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Aber wie unsicher der Alltag war, wo wir uns heute natürlich an den Kopf fassen, wie kann das sein, dass mir auch eine Dame erzählt, und das habe ich auch in der Literatur noch mal gelesen, jemanden ein Gedicht darüber geschrieben, dass diese Kinderlandverschiebung zu Ende war und sie kam wieder zurück nach Bremen. Ja, und dann fuhren sie und fuhren und wusste auch nicht ganz genau, aha, und irgendwie war dann klar, ach ja, sie landen wieder in Bremen. Ja, und dann stand sie am Bahnhof. Ja, und dann? Sie wusste gar nicht, wo die Eltern sind. Das muss man dazu sagen. Telefon, Handy und so weiter. Das gab's alles. War alles kaputt.
Ja.
Und dann wurde sie von Anne, die sie irgendwie um tausend Ecken herum kannte, ja, komm mal mit zu uns nach Hause. Irre, würden wir heute sagen.
Ist Ihnen eine, welche Geschichte, ist Ihnen, halt in Ihnen besonders nach? Gibt es da welche?
Ja, das ist so eine Geschichte, wo diese Frau, also, aber sie hat das nicht jetzt, das war so der Alltag, also in der Situation, im Nachhinein natürlich und heute sagt sie auch, Mensch, wie habe ich das denn überlebt? Also hat sie dann über sich selbst gestaunt, dass sie das überlebt, also seelisch, sage ich es mal überlebt hat. Ja, es gibt natürlich diese Extremsituation. Auch eine Dame, die interessanterweise heute ihr ganz wichtig ist, sich sehr mit der Friedensbewegung verbunden fühlt und ganz konkret hier in Bremen bei der Mahnwache auf dem Bremer Marktplatz einmal in der Woche, auch jetzt in der Corona-Zeit, ist das ja dann auch ein Stückchen möglich, da sich engagiert und sagt, das darf doch nie wieder sein. Und sie hat eben als Kind erlebt, dieser schreckliche Feuersturm und da in Dresden und die Bomben flogen und durch Zufall hat sie dann ja überlebt und hat davon auch erzählt. Aber wie sensibel und dann auch gegensätzlich er ist, ja, wie Menschen das erlebt haben und wie sie auch heute, man muss sich ja immer klar machen, sie waren ja damals Kinder und wenn sie da sich heute erinnern und mit anderen darüber sprechen oder sich austauschen, sie sind ja heute Erwachsene, nicht? Also da kommt natürlich auch nochmal andere Momente rein, die damals als Kind da vielleicht gar keine Rolle spielen, aber wo das auch mal deutlich wurde, auch konfliktreich dann war, dass eben einige sagten, ach, wissen Sie, das war doch auch eine tolle Zeit. Also Stichwort Abenteuerspiel, das waren die Ruinen, wir konnten uns da frei bewegen. Und da gibt es auch ein Gedicht, wo jemand das in Gedichtform dann formuliert, wo er sagt, das war für uns Kinder toll. Wir kamen uns ganz groß vor, wir hatten keine Angst und gingen dann in dieses zerbombte Haus, in den Keller gegangen. Während die Eltern, die Erwachsenen, die dann kaum Zeit hatten, auf uns aufzupassen, waren mit anderen beschäftigt, wirklich im wahrsten Sinne war es mit dem Überleben beschäftigt, wenn die davon hörten, man durfte es denen auch nicht erzählen und die fanden das ganz gefährlich, da dürfte doch nicht hingehen und so. Und wir Kinder fanden das ja toll. Nicht?
Aber können Sie sowas stehen lassen?
Ja, das ist ganz wichtig. Also das war so eine Grundregel für die Teilnehmenden in diesen Gesprächsgruppen, aber damit auch für mich in gewisser Weise, auch als Moderator, dass es kein richtig und falsch gibt und es da kein, sage ich mal, ein Korrigierer oder Lehrer und auch ich nicht, dann sage, ja Moment mal, also was Sie da sagen, das ist aber nicht so richtig. Nee, das gibt es nicht, richtig und falsch. Die Menschen haben das so erlebt. Und das ist auch zu akzeptieren und ernst zu nehmen. Also es gibt einen Punkt, da würde ich es auch sagen, das kam ganz selten vor, aber das will ich auch nicht verschweigen, wenn plötzlich, sage ich jetzt auch sehr verkürzt, aber jemand meinte, die Nazi-Ideologie zu Verteidigung, das war doch ganz klasse oder so. Also da habe ich gesagt, nein, dafür ist jetzt hier kein Raum. Aber es war ganz, ganz selten und ist auch niemand dann weggegangen und so. Aber bei diesem Konflikt, da ist auch punkto Abenteuerspielplatz und jemand anders sagt, weiß noch ganz genau, eine Dame, die sagte dann, wie können Sie sowas sagen? Das war doch furchtbar, was wir erlebt haben. Es war alles in Trümmern und so. Da können Sie doch nicht vom Abenteuerspielplatz reden. Und dann ging das aber richtig hoch in dieser Gruppe Und wo ich dann auch versuchte, ja, das auszuhalten, das stehen zu lassen, das war aber dann nicht möglich. Und die eine Dame, die ist auch, ich habe sie dann nochmal besucht zu Hause, aber sie ist ja nicht wiedergekommen.
Die wollte nicht. Aber sind eigentlich in diesen Gruppen auch Kinder von Nazis und Nazi-Opfern aufeinander getroffen?
Aufeinander getroffen, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber es wurde schon sehr deutlich, die Elternhäuser indirekt, ich betone jetzt indirekt, das Thema war ja die Kriegskinder und nicht die Eltern. Aber ich habe zum Beispiel dann auch als Punkto Material, habe zum Beispiel auch mal so einen Bogen fotokopiert und zusammengebastelt, typische Bilder von Erwachsenen aus dieser Zeit, Männer und Frauen, zum Teil Männer auch mit Uniform und so, und habe sie dann gebeten, wer möchte, immer freiwillig, wo ihnen plötzlich ihnen einfällt oder was sie, also die Assoziation ist, oh, das könnte meine Mutter sein oder das könnte mein Vater sein. Und da wurde dann auch natürlich deutlich, was für ein Elternhaus und welchen Bezug und indirekt dann auch zur Nazi-Zeit und manche sich dann auch ganz distanziert haben von ihren Eltern und manche aber auch sehr dankbar gegenüber den Eltern. Das war dann auch sehr, sehr verschieden, also wie sie von ihrem Elternhaus aufgrund so eines Blattes dann erzählt haben.
Nun haben wir ganz lange darüber gesprochen, was sie machen und gemacht haben, nämlich die Kriegskinder zusammenbringen. Jetzt wollen wir gleich mal sie noch ein bisschen näher kennenlernen.
Ja.
Die Gesprächszeit auf Bremen 2. Heute Abend unser Gast Friedrich Scherrer. Nun haben wir schon gehört, Kriegskinder, das ist so das große Thema, mit dem sie sich beschäftigen. Wir wollen aber auch wissen, wer sie eigentlich sind. Und da machen wir es mal ganz kurz. Ein paar biografische Daten. Sie werden in diesem Jahr 70 Jahre alt. Sie sind geboren in München, aufgewachsen in Frankfurt, haben Theologie studiert in Wuppertal, Tübingen und Berlin.
Ja.
Ihre erste Pastorenstelle in Bremen war 1979 in der Emanuel-Gemeinde in Walle. Hm. Sie sind Vater von 2 erwachsenen Kindern, haben 6 Enkelkinder. Mhm. Ja, Sie widersprechen nicht. Und das fand ich interessant, Sie sind nach Bremen gekommen, weil Ihnen die hiesige Struktur innerhalb der Kirche so gefallen hat. Das müssen Sie mal kurz erzählen, aber kurz.
Ganz kurz. Ja, es gibt eben hier nicht hierarchische Strukturen, es gibt auch keinen Bischof. Die Gemeinden sind sehr selbstständig, von daher ist so eine relativ, gegenüber anderen Landeskirchen, eine relativ Freiheit. Und das fand ich gut. Ich kam ja von Berlin, die ist sehr autoritär und preußisch früher, von oben nach unten so ein bisschen. Und da hat Bremen immer eine andere Rolle gespielt. Und das fand ich ja spannend.
Mm. Mm. Man hat mehr Möglichkeiten zu machen.
Ja, man hat mehr eine Freiheit und ja.
So, und jetzt haben diejenigen, die aufmerksam zugehört haben, gedacht, Moment mal, wenn der 70 wird, dann ist er ja nach dem Krieg geboren, nämlich 1950. Also Sie sind eigentlich kein Kriegskind. Warum liegen Ihnen die Kriegskinder so am Herzen?
Ja, es hängt sicher damit zusammen, das Thema Krieg und Frieden und so, das mich schon lange beschäftigt. Ich habe ja auch in Berlin gelebt und sage immer, es war für mich so ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch, als ich mich dann wirklich damit beschäftigt habe. Dann habe ich mich, also so mit Lebensgeschichten zum Beispiel, habe ich jetzt auch noch in Walle in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Prodelpott, gab es dann auch eine Ausstellung, ein Büchlein, uns auch auf Spurensuche, nämlich der damaligen Juden, die in Walle gelebt haben. Da haben wir Menschen gesucht, irgendwo dann mit Schwierigkeiten auch gefunden, sozusagen Zeitzeugen. Ach ja, da wohnt eine jüdische Familie und das war so und so, wir kannten die. Und also diese Spurensuche und Geschichtssuche, also einerseits die große Politik, also Krieg und Frieden, finde ich eine wichtige Thematik. Andererseits dieser mehr seelsorgerliche Aspekt, sprich des einzelnen Menschen genauer in Blick zu nehmen. Also diese Verbindung, das ist auch in gewisser Weise auch bis heute, die finde ich irgendwie spannend und auch wichtig.
Mhm. Und hat das noch was mit Ihnen direkt auch zu tun, dieses
naja, gut, also,
Hingucken auf die Kriegskinder?
Also mit meiner das Bild von meiner Mutter, aufgewachsen in den 50er Jahren in München, gab es auch Trümmerfelder und so weiter, aber ich mich sehr erinnern kann, und das wurde mir auch immer wieder bewusst, auch in dieser Gesprächsreihe, ich habe das dann auch mal erwähnt und so, dass meine Mutter sehr viel geweint hat und hatte eigentlich, sage ich mal so äußerlich, eigentlich gar keinen Grund zum Weinen. Mein Vater, ihr Mann verdiente und hat eine Wohnung Und ich war erst Einzelkind und da, je länger ich mich damit beschäftige, denke ich schon, sie ist eben ausgebombt worden in Duisburg, hat es sehr hautnah mitbekommen und das hat sie mit sich getragen und war jung, 23 und das, da muss ich oft dran denken und leider kann ich sie natürlich nicht heute nicht mehr fragen. Aber so biografisch, dass da schon so auch ein Zugang ist zu der Thematik, auch wenn ich persönlich direkt den Krieg nicht mehr mitbekommen habe. Aber was natürlich ist, dass, und das kriege ich da natürlich auch mit, dass ja Kriegskinder, dass diese Menschen ja durch bestimmte Ereignisse der jüngeren Vergangenheit plötzlich daran erinnert werden. Ach ja, ich war ja Kriegskind und plötzlich, also als Beispiel, da kommen traumatisierte Soldaten heute aus Afghanistan zurück. Oder da kommen hier Flüchtlinge auf einmal hierher. Mhm. Und da können Sie sich vorstellen, wie das plötzlich, und das fand ich auch interessant, ich war da immer so ein bisschen vorsichtig, vielleicht manchmal zu vorsichtig als Moderator, dachte ich, Mensch, halte ich da bloß zurück, aber dass die Teilnehmenden da sehr Position bezogen haben, was so das heutige Zeitgeschehen betrifft. Und das fand ich hochspannend. Und die einen, die dann sehr schnell sagten, ja, Moment mal, das haben wir ja erlebt, wir waren ja Flüchtlinge. Und das ist doch wichtig, wie wir uns gegenüber den Flüchtlingen verhalten, das ist doch nicht irgendwie. Und wir haben doch indirekt natürlich was damit zu tun, weil wir wissen, wie das ist, Flüchtling zu sein, die Heimat zu verlieren oder ausgebombt zu sein und so. Und ich kann mich gut erinnern, gab es ja diese Ausstellung in der unteren Rathaushalle, Hunger, Demokratie und Rock'n'Roll, wo ja ältere Menschen von jungen Menschen gefragt wurden, sagt man, wie war das denn eigentlich und so, nicht? Und wo die dann, die Älteren als auch die Jüngeren, also konkret Schulklassen, die sind dann hingepilgert zu dieser Ausstellung. Das war ein tolles Projekt. Und wo wir plötzlich, wir fangen in der Vergangenheit an, aber plötzlich sind wir mitten in der Gegenwart. Und das finde ich dann auch ja wichtig und gut. Von daher ist es nicht nur so ein Rückblick, wie war das eigentlich damals und so, klar, das, sondern dass man da auch über heute dann spricht.
Sie haben auch Forderungen an heute, nämlich an die Pflege. Denn was ich nämlich nicht gesagt habe, Sie sind auch noch Diplom-Gerontologe. Sie haben ein Aufbaustudium in Vechta gemacht, um die alten Menschen besser zu verstehen zu können. Genau. Und haben da auch Einblicke genommen in die Pflege. Darüber sprechen wir gleich. Die Bremen 2 Gesprächszeit heute Abend mit Friedrich Scherrer. Den haben wir eingeladen, weil heute der 8. Mai ist, Kapitulation Deutschlands. Und wir wollen mit ihm zusammen einen Blick werfen auf die Menschen, die bisher gar nicht so richtig in Augenschein getreten sind mit ihrem Leid, nämlich die Kriegskinder, die es ja heute noch gibt, die heute 75 bis 90 Jahre alt sind, oder Herr Scherrer? Ungefähr.
Ja.
Sie haben diese Menschen schon länger im Blick. Sie haben ein Aufbaustudium gemacht in Gerontologie. Das ist die Alterswissenschaft. Ich muss zugeben, das habe ich gerade noch mal von Ihnen gelernt, die Alterswissenschaft. Und in Hinblick auf die Kriegskinder, was erwarten Sie da, was da passieren muss in der Alterswissenschaft, aber auch in der Pflege?
Ja, wie gesagt, bei dem Studium kam, das war das überhaupt noch kein Thema, sondern es ist erst jetzt für mich auch in den letzten Jahren ein Thema geworden. Ich habe auch Veranstaltungen angeboten, jetzt nicht für die Betroffenen, sondern für Menschen, die konkret in der Pflege tätig sind und wo ja immer stärker deutlich wird, Menschen, die in Altenpflegeheimen leben, die zum Teil dann auch dement sind, wie wichtig das ist für die Pflegenden, für das Personal, sage ich jetzt auch mal, etwas zu wissen von diesen Menschen und deren Lebensgeschichte.
Warum ist das so wichtig?
Um ihnen gerecht zu werden, heute gerecht zu werden. Nicht, dass Menschen, also um es mal ganz an einem ganz praktischen Beispiel, nicht im Pflegeheim, die Menschen haben einen Kühlschrank in ihrem Zimmer und da ist eine Dame, die hortet immer die Lebensmittel in dem Kühlschrank. Und zwar ganz schön viel. Und das ist natürlich fürs Pflegepersonal überhaupt nicht erfreulich, weil am Schluss vergammelt es und dann schimmelt es und stinkt da im Kühlschrank und also das geht doch gar nicht. Und dann kann man sich drüber ärgern und kann die Sachen schnell entfernen und dann ist gut. Aber das ist eben sehr oberflächliches Entfernen oder Problemlösung, sondern es kann sein, da muss man ganz vorsichtig sein, aber es kann sein, das sind Menschen, die haben als Kinder Hunger erlebt. In der Kriegszeit, aber ich betone auch immer in der direkten Nachkriegszeit, große Not und das war wirklich ein Überlebenskampf, nicht nur das Dach über dem Kopf, sondern überhaupt was zu essen zu finden und so. Und vor diesem Hintergrund, man ist sich nicht sicher, dieses Sicherheitsgefühl. Und ich gebe mir Sicherheit, indem ich nicht den einen Apfel da aufhebe vom Mittagstisch, Nachtisch oder sowas, sondern aus der ganzen letzten Woche sammle ich die Äpfel. Mhm. Weil man weiß ja nicht, es kann ja nochmal wieder so eine Situation kommen. Das ist für uns irgendwie irreal und fantastisch, aber für die Menschen hat das eine Wirklichkeit. Und da für das Pflegepersonal die Menschen abzuholen und da das ernst zu nehmen, was eigentlich dahinter steht, neben diesen äußeren komischen Verhaltensweisen.
Und wie ist die Resonanz auf Ihr Angebot, an die Pflegekräfte zu schulen sozusagen?
Ja, das ist sehr gemischt, nicht? Also ich bin da angesprochen worden von einer Dame, die da einen großen Nerv hat und die ist hauptberuflich bei der Bremerheim-Stiftung hier in Bremen und sagt, Mensch, klasse, wenn Sie da mal was anbieten, wunderbar, klasse. Aber dass dann die Betroffenen, das Pflegepersonal, wirklich kommen, das ist dann nochmal ein weiterer Schritt. Und das ist nicht so einfach, aber die dann dran teilgenommen haben, fanden das hilfreich und sagt, es müsste eigentlich noch viel mehr geschehen. Und was mich dann wirklich gefreut hat, dass die AWO in Schleswig-Holstein, die erste Organisation, die eben auch Pflegeeinrichtungen hat, die hat das zum Thema gemacht und hat sogar eine Broschüre herausgegeben für das Pflegepersonal, wo so ganz konkrete Beispiele kommen, auch wie man mit Menschen ins Gespräch kommt. Da schreiben sie dann, ja, ich habe übrigens gelesen, Sie sind ja der und der Jahrgang. Sagen Sie mal, dieser Jahrgang, das geht ja in die Kriegszeit. Mhm. Und entweder die Leute, die gehen da gar nicht drauf an, die hören das nicht und denen ist es egal. Oder, Mensch, da ist jemand, der hat Interesse und hat so eine Tür aufgestoßen. Ja, das finde ich ja toll. Und wo sie eben erleben, wie sie eben oft nicht erlebt haben, da ist jemand, der hat Interesse an ihnen. Und sie finden den Mut, ach ja, da kann ich, der hört zu und dem kann ich auch was erzählen von
Herr Scherer,
mir.
Jetzt geht uns leider die Zeit zu Ende, ja. Aber wer uns jetzt hier zugehört hat und denkt, Mensch, da ist jemand, der interessiert sich für mich und für meine Geschichte, wo kann der Sie treffen?
Wo ich mich treffen kann, ich bin das ist natürlich die Corona-Zeit, ist im Augenblick leider geschlossen. Aber das ist ein Kreis, der sich einmal im Monat trifft, ganz unterschiedliche, so zwischen 5 bis 10 Personen. Und zwar im Stadtteilhaus St. Rimberti und dem angeschlossen ist LAB, lange aktiv bleiben, eine Begegnungsstätte. Und da treffen wir uns einmal im Monat. Und da kann er sich gerne mal melden und dann dahin hinkommen. Genau.
Und den Kaffee gibt es vorher, das haben wir auch
den schon. Den Kaffee gibt es vorher, genau.
Herr Scherer, gleiches Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Sie werden in diesem Jahr 70. Sie müssen uns was schenken, nämlich, dass Sie weiterhin uns Ihr Ohr leihen und vor allem den Kriegskindern Ihr Ohr leihen und den Pflegenden auch noch was mitgeben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Julia Meixner.
Bremen 2 – Gesprächszeit.